355 Kriege und bewaffnete Konflikte gibt es laut Statistischem Bundesamt momentan weltweit. Der Krieg in der Ukraine überschattet mit seiner medialen Präsenz hier gerade nahezu alle Konfliktherde. Ein Beispiel dafür ist der Irak. Der Irak liegt in der Rangliste der Pressefreiheit von ReporterInnen ohne Grenzen im Jahr 2022 ganz unten auf Platz 172 von 180. Die Ukraine zum Vergleich auf Platz 106, Deutschland auf Platz 16 und Russland, was ja auch gerade in aller Munde ist, auf Platz 155. Was wissen wir eigentlich über die aktuelle Situation dort im Irak, über die Kämpfe im Nordirak, über die Lage der jesidischen Bevölkerung, über die etwa 10.000 Menschen aus der Region, die gerade auf der Flucht sind? Zwei junge Menschen, die mit ihrer journalistischen Arbeit vor Ort im Irak diese Wissenslücke auffüllen wollen, können ihre Arbeit momentan nicht fortsetzen, da sie am 20. April an einem Checkpoint der irakischen Armee festgenommen wurden. Die Journalistin Marlene Förster aus Darmstadt und ihr slowenischer Kollege Matej Kavcic haben intensiv zum Genozid an den JesidInnen 2014 recherchiert, viele Interviews geführt und standen kurz davor, ihre Recherchen öffentlich zu machen. Marlene, die hier für mehrere linke Medien, etwa für Analyse und Kritik schrieb, sitzt seither in Bagdad in Einzelhaft. Zum Verbleib von Matej ist nach unserem Wissensstand jetzt gerade noch gar nichts bekannt. Ich spreche jetzt mit Leonie, sie ist Verantwortliche für Pressearbeit innerhalb des UnterstützerInnenkreises freemarleneandmatej.org. Hallo Leonie.
Guten Tag, Jens.
Was gibt's Neues bei euch?
Bisher hat sich die Lage tatsächlich nicht so sehr verändert. Also seit dem offenen Brief und durch den Druck, den Marlene erzeugt hat, in ihrer Forderung mit der deutschen Botschaft sprechen zu können und anwältlich vertreten zu werden, seitdem hat nur ein Gespräch mit der deutschen Botschaft stattgefunden. Das war jetzt schon am 28. April. Seitdem hat kein neueres Gespräch mehr stattgefunden. Dementsprechend ist die Lage seit ungefähr 2 Wochen relativ unverändert. Wie du schon gesagt hast, sitzt Marlene aktuell in Einzelhaft, nachdem sie an einem Checkpoint verhaftet wurde. Zu Matej konnten wir bis jetzt noch keinen Kontakt aufbauen. Was da sich auf jeden Fall neu entwickelt hat, ist, dass die deutsche Botschaft konsularische Betreuung auch für Matej übernimmt. Bis jetzt haben sie aber auch Matej noch nicht besucht. Also wir wissen, dass Matej auch im Geheimdienst inhaftiert ist, im irakischen Geheimdienst. Allerdings hat da noch keine Kontaktmöglichkeit stattgefunden.
Was macht es so kompliziert? Also wenn einmal eine Kontaktaufnahme durch die deutsche Botschaft möglich geworden ist, dann gibt es doch eine Telefonnummer. Was macht es so schwierig aus eurer Perspektive gerade?
Also das Problem herrscht wahrscheinlich zwischen der irakischen Regierung und der deutschen Botschaft. Also natürlich kann die deutsche Botschaft Kontakt aufbauen. Allerdings sind gerade noch so viele Unklarheiten im Raum. Also wir können nicht genau sagen, woran es hakt. Wir fordern eigentlich die deutsche Regierung auf, dass sie Kontakt zu Marlene und Matej eindrücklicher herstellen kann und sich für die Freilassung der beiden einsetzt, dass aktuell unseres Ermessens nach noch nicht genug Druck auf die irakische Regierung ausgeübt wird. Das hängt auch damit zusammen, dass wir einfach aktuell noch nicht genau wissen, was die Anklagepunkte sind, sondern bis jetzt wissen wir nur, dass die beiden kriminalisiert werden sollen für ihre Recherche.
Wie ist denn überhaupt hier bekannt geworden, dass am 20. April diese Festnahme stattgefunden hat und wann gab es da so eine Skepsis? Ach du Schande, die tauchen jetzt nicht mehr auf.
Also einerseits ist es dadurch aufgefallen, dass Marlene und ihre Mutter Lydia haben eigentlich jeden Tag telefoniert und plötzlich ist der Kontakt abgebrochen. Da hatte Lydia schon das erste Mal das Gefühl von, oh nein, da stimmt etwas nicht. Nach mehreren Tagen hat dann auch die irakische Regierung das bestätigt, dass die beiden inhaftiert sind. Das war allerdings schon 3 Tage nach der Inhaftierung. Und größtenteils sind wir dadurch aufmerksam geworden, weil die irakischen Medien bereits früher berichtet haben. Also bis das hier in den deutschen Medien aufgetaucht ist, das hat einige Zeit gedauert.
Was machte denn deren Arbeit im Irak jetzt so brisant?
Wie du schon sagst, haben die beiden einerseits zu den gesellschaftlichen Verhältnissen der JesidInnen im Schengel, dem Hauptsiedlungsgebiet der JesidInnen, und die Entwicklung politisch und sozial der Region Schengal geforscht und vor allem im Kontext der Nachwirkungen des Genozids 2014, der durch den IS an den JesidInnen statuiert wurde. Brisant macht es einfach, dass es bis jetzt keine oder nicht viel englische Berichterstattung gibt. Das heißt, über die Region entdringt einfach nicht viel in den internationalen Medien. Und dadurch sind sie einfach wirklich VorreiterInnen, die diese Berichterstattung möglich machen. Sie konnten Interviews mit zivilgesellschaftlichen Institutionen führen, mit Strukturen der Autonomieverwaltung und haben dadurch einfach Licht in etwas gebracht, was versucht wird zu unterdrücken, wo die Berichterstattung versucht wird zu unterdrücken. Und auch aktuell ist ja eine sich zuspitzende Situation in Schengal wie auch in den Bergen Südkurdistans. Dementsprechend ist es natürlich auch kein Zufall, dass genau dieses Timing gewählt wurde, um die beiden zu inhaftieren. Pressefreiheit im Krieg ist nun mal für die kriegsführenden Regierungen ein Hindernis in ihrer Kriegsstrategie. Und dementsprechend gehen wir davon aus, dass sie genau deswegen wegen ihrer Berichterstattung verhaftet wurden, um diese Berichterstattung zu unterbinden.
Die beiden kamen ja gerade von Feierlichkeiten zum jesidischen Neujahrsfest. Gab es vorher irgendwelche Anzeichen, dass irgendwas gerade schräg läuft? Wisst ihr da was?
Bis jetzt nicht. Wie du auch schon gesagt hast, der Irak ist nicht gerade einer der Länder, wo Pressefreiheit sehr groß geschrieben wird. Also in dem Sinne gab es keine direkten Anzeichen, dass die beiden verhaftet werden. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass JournalistInnen im Irak verhaftet werden. Zum Beispiel sitzen auch drei jesidische JournalistInnen, bei denen wir nicht genau wissen, was aktuell die Lage ist, ob die freigelassen wurden oder nicht, im irakischen Gefängnis. Und dementsprechend ist es für alle JournalistInnen eine Gefahr, aus dem Gebiet zu berichten. Allerdings gab es jetzt bei Marlene und Mattei davor keine genaueren Vorfälle, die haben darauf schließen lassen, dass eine Verhaftung folgt. Das Einzige, was wir als klares Zeichen oder als Vorzeichen wahrnehmen können, ist, dass sich schon seit dem 18. und 19. April die Lage im Schengal immer weiter zuspitzt, dass versucht wurde, die Selbstverwaltungsstrukturen oder die Stützpunkte der Selbstverwaltung und der jesidischen Sicherheitskräfte bereits seit den Tagen angegriffen werden. Das heißt, man konnte eine politische Entwicklung sehen und konnte daraus so ein bisschen schlussfolgern, dass es gerade auch die Berichterstattung aus dem Gebiet gefährlicher wird. Das hat sich jetzt auch ein bisschen bestätigt, weil nach der Festnahme von Marlene und Mattei sich die Lage ja auch weiter zugespitzt wird und tatsächlich die irakische Armee im Schengal bombardiert und versucht, die Stützpunkte der jesidischen Sicherheitskräfte der Autonomieverwaltung einzunehmen.
Ihr habt ja jetzt so einen UnterstützerInnenkreis gebildet. Was macht ihr momentan und wer seid ihr?
Wir sind FreundInnen, Bekannte, Familie von den zwei Betroffenen. Mittlerweile haben sich auch sehr viele Menschen zu uns gesellt und sich an den Solidaritätsarbeiten beteiligt, die sich einfach nur für Pressefreiheit einsetzen möchten. Somit haben wir bis jetzt versucht, eine mediale Aufmerksamkeit zu generieren und haben andererseits auch Organisationen und NGOs wie zum Beispiel Reporter ohne Grenzen eingeschaltet, die sich mittlerweile auch zu dem Vorfall geäußert haben und sich für eine Freilassung von Marlene und Mattei einsetzen. Wir haben aber noch so verschiedene andere Sachen gemacht. Zum Beispiel gibt es einen offenen Brief von Marlenes Mutter und noch einigen anderen, die wir auch offengestellt haben, den noch zu unterschreiben. Da sind mittlerweile über 450 Unterschriften zusammengekommen von verschiedenen PolitikerInnen, wirklich Menschen der öffentlichen Arbeit, sowie auch einigen Zivilpersonen und haben mehrere Kundgebungen organisiert, zum Beispiel am Tag der Pressefreiheit, am 3.5. waren in mehreren Städten in Deutschland Kundgebungen für die Freilassung von Marlene und Mattei. Was wir mittlerweile machen, ist, dass wir dadurch, dass sich so viele Menschen engagiert haben, dass wir eine Petition gestartet haben. Die ist seit gestern Abend online und kann jetzt unterschrieben werden. Soweit denke ich, dass es gut ist, diese Petition zu unterschreiben und weiter zu teilen, sowie ein Spendenkonto eingerichtet. Das beides auf der Website freemarleneandmattei.org zu finden ist. Und weil wir einfach auch davon ausgehen, einerseits wir mit sehr vielen Kosten rechnen, die jetzt durch den Anwalt im Irak, Anwälte hier entstehen werden, und wir dafür auf jeden Fall finanzielle Unterstützung brauchen, um das tragen zu können. Andererseits müssen wir auch den Druck auf die Regierung weiter erhöhen, um eine Freilassung von Marlene und Mattei bewirken zu können und sammeln deswegen gerade so viele Unterschriften wie möglich.
Das war eine ganze Menge an Informationen. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt hier konkret tun können?
Um uns zu unterstützen, gibt es eigentlich zwei Wege. Einerseits geht es uns darum, dass wir versuchen, Marlene und Mattel wieder frei zu sehen. Dadurch ist tatsächlich das Unterschreiben und Verteilen, Spreaden der Kampagne und der Petition wichtig. Dadurch, dass wir sehr, sehr viele Unterschriften brauchen. Andererseits freuen wir uns sehr über Spenden, finanzielle Unterstützung. Und die andere Seite ist aber auch, dass wir die Berichte und die Berichterstattung von Marlene und Mattel nicht vergessen wollen. Und sie haben sich auch in diese Situation gebracht, um über die Geschichte der Yezidinnen zu berichten. Und deshalb ist es auch wichtig, auf Demonstrationen zu gehen, die den Angriffskrieg in Schengal thematisieren. Und zum Beispiel findet am Samstag eine Demonstration in Berlin statt, um gegen die Angriffe auf Schengal zu demonstrieren. Und das ist auf jeden Fall auch eine Linie, die wir verfolgen möchten, weil wir eben nicht wollen, dass die Berichterstattung zu Schengal untergeht in diesem ganzen Krieg, in dieser ganzen medialen Berichterstattung über die Ukraine, sondern auch darauf aufmerksam machen wollen, weil wir ganz genau wissen, dass es das ist, wofür Marlene und Mattei einstehen und was sie sich wünschen würden, dass wir auch die Situation in Schengal thematisieren und auch dafür auf die Straße gehen und versuchen, diesen Angriffskrieg irgendwie so schnell wie möglich enden zu lassen.
Besser hätte ich es nicht auf den Punkt bringen können. Über die momentane Situation der JournalistInnen Marlene Förster und Matej Kavcic im Irak sprach ich mit Leonie. Sie ist verantwortlich für Pressearbeit innerhalb des UnterstützerInnenkreises freemarleneandmatej.org. Danke für das Gespräch. Ich drücke euch die Daumen und wünsche euch viel Erfolg bei eurer Kampagnenarbeit.
Ja, ich danke dir.
Das Gespräch führten wir vor der Sendung.